Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Stehen wir am richtigen Platz? 2019 geht zu Ende. Das neue Jahr bricht an. Eine Frage, die im vergangenen Jahr und im kommenden Jahr für jeden von uns eine ziemliche Bedeutung hat. Stehen wir am richtigen Platz? Dazu ein bekanntes Gleichnis aus dem Neuen Testament. Ich bitte Sie, aufzustehen. Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus schließt das Gleichnis mit den Worten: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Wo sitzen Sie am liebsten? Wenn es bei Veranstaltungen freie Platzwahl gibt, wo suchen Sie sich Ihren Platz dann aus? Viele sitzen ja bei Konzerten oder Schulveranstaltungen ihrer Kinder am liebsten ganz vorne, damit man ganz nah dran ist und einem möglichst niemand die Sicht versperrt. Weiter hinten hat man natürlich einen besseren Überblick. Deshalb sind das ja im Kino die teuersten Plätze. Es gibt auch Leute, die sich im Theater nur äußerst ungern mitten in eine Reihe setzen, sondern immer nur an den Rand. Das hat auch damit zu tun, weil man vielleicht mal schnell den Saal verlassen muss. Auch im Gottesdienst haben so viele ihre Stammplatzregion. So hintere Mitte links oder rechts außen auf der rechten Seite oder noch irgendwie anders oder auf der Empore. Da kann man sich vielleicht auch ein bisschen zurückziehen und ein Nickerchen machen. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie gingen gerade auch in den Tempel, um zu beten, wo würden Sie da Ihren Platz wählen? Wo würden Sie sich dann hinstellen? Eher weiter nach vorne, so wie der Pharisäer, oder doch lieber weiter hinten in der Nähe des Zöllners? Wo meinen Sie, wäre dort Ihr Platz? Wo ist unser Platz in dieser Geschichte, die Jesus erzählt? Wer von den beiden steht uns näher? Auf welche Seite sollen wir uns schlagen? Zum Pharisäer oder zum Zöllner? Das ist hier die Frage. In welche der beiden Personen finden wir uns irgendwie wieder oder mehr wieder? Vielleicht sollten wir nicht vorschnell sein. Wir sollen uns weder vorschnell von dem Pharisäer distanzieren, noch vorschnell mit dem Zöllner identifizieren. Im Augenblick stehen wir noch zwischen ihnen und gucken mal in beide Richtungen. Auf den ersten Blick scheint alles klar zu sein. der Pharisäer ist wirklich zu hochmütig. Keine Chance. Sein Verhalten ist eben typisch. Typisch pharisäisch. Daher kommen Pharisäer im Neuen Testament selten gut weg. Und der Zöllner wirkt so sympathisch. Also sollten wir uns nicht den Zöllner zum Vorbild nehmen? Vielleicht wirklich lieber nicht zu schnell. Machen wir uns den Zöllner nicht zu schnell zum Vorbild. Seine schlechte Stellung in der Gesellschaft damals kam ja nicht von ungefähr. Wenn er auf manchen Bildern so ganz sentimental, demütig dargestellt wird, ist das nur die halbe Wahrheit. Zöllner waren damals korrupte Leute, die mit der verhassten römischen Besatzungsmacht zusammenarbeiteten. Das war ja schon schlimm genug, die aber dann auch noch trotz der festgesetzten staatlichen Tarife ordentlich ihre Landsleute über den Tisch gezogen haben. Die konnten nichts dagegen machen. Wenn man am Zoll, am Stadttor durch wollte, dann musste man die verlangten Tarife bezahlen oder die Ware vergammelte. So war das mit den Zöllnern und die wurden richtig reich dabei. Das sieht man ja auch bei dem Zöllner Zachäus in Jericho. Reich, aber sozial unten durch. Die Tresor voll, aber das Herz war leer. Wenn Jesus den Zöllner in seiner Beispielgeschichte ganz nach hinten stellt, dann ist das nach Meinung seiner Zuhörer genau der Platz, wo er hingehört. Ganz weit hinten. Gucken wir jetzt mal wieder zum Pharisäer nach vorne. Vielleicht sollte man ihn doch ein wenig rehabilitieren. Er hat doch eigentlich recht. Es macht ja schon etwas aus, wenn wir hier auf der Erde unser Leben gestalten, ob wir nach Gottes Willen leben oder nicht. Der Pharisäer war doch wirklich fromm, geradezu das Musterbild eines frommen Menschen. Er hielt die Gebote. Er fastete nicht nur einmal im Jahr, stellvertretend für die Sünden seines Volkes, sondern zweimal in der Woche, zwei Tage in der Woche. Das ist eine ganze Menge. Und dann gab er nicht nur von seinen Einkünften 10%, sondern sogar bei jedem Kauf 10% für wohltätige Zwecke. Durch und durch sozial. Und da hat er auch den Mund nicht zu voll genommen. Das alles wird bei Jesus, bei seiner Personenbeschreibung, überhaupt nicht in Frage gestellt. Das hat er wirklich gemacht. Man kann also nicht sagen, dass er wirklich ein Heuchler war. Vielleicht hat er uns da in seiner Konsequenz einiges voraus, so wie er seinen Glauben ernst nimmt. An seinem religiösen Leben ist nichts auszusetzen. Warum kommen wir dennoch nicht gegen diesen schalen Beigeschmack an? Irgendetwas stimmt ja nicht mit ihm. An dem, was er gemacht hat, ist überhaupt nichts auszusetzen. Ganz im Unterschied zum Zöllner. Und doch stimmt etwas nicht. Und das, obwohl der Pharisäer extra in den Tempel gegangen ist, um Gott zu danken. Er beginnt mit dem Oberton des Betens, mit dem Danken. Er dankt für sein Leben. Er dankt dafür, dass er seinen Glauben konsequent gelebt hat, dass ihm das möglich war. Dafür dankt er. Das nimmt er nicht einfach als Selbstverständlichen. Und trotzdem scheint das ein schmaler Grat zu sein, von der Dankbarkeit Gott gegenüber dahin, dass man da auch ein wenig zufrieden mit sich selbst ist und sich auf die Schulter klopft und den Strahlemann spielt, obwohl es innen gar nicht so strahlt. Das ist doch wirklich makaber, dass der Pharisäer Gott dankt, dass er das besser hinbekommen hat als der Zöllner, dass er nicht so ist wie der Zöllner da hinten. So ganz fremd ist einem das ja auch vielleicht gar nicht, dies Vergleichen mit anderen. Manchmal ertappt man sich schon dabei, dass man sich etwas besser oder etwas überlegener fühlt als andere. Dass es bei einem selbst nicht so schrecklich unordentlich ist wie bei Hempels unterm Sofa. oh nein, das ist ja schrecklich bei denen. Und die XYs haben ihre Kinder überhaupt nicht im Griff. Die Kinder tanzen den Eltern auf der Nase rum und die Alten, die müssen möglichst schnell abgeschoben werden. Dem Zöllner ist alles Vergleichen vergangen. Er weiß genau, dass er bei sämtlichen Vergleichen den Kürzeren ziehen würde. Er hat nichts vorzubringen, auf das er sich berufen könnte. Er hat nichts vor Gott vorzuweisen. Er weiß vielmehr nur zu genau, dass er nicht so lebt, wie es Gott gefällt. Seine Lage ist aussichtslos. Und darum wagt er auch nicht, seine Augen zum Himmel zu heben und schlägt zum Zeichen der Reue nur auf seine Brust. Und jetzt kann er sein Schicksal nur noch ganz in die Hände Gottes legen. Ich bin ein Sünder durch und durch. Paulus sagt, ich bin ein Sünder, ich bin der Vornehmste unter allen Sündern. Der bekehrte Paulus sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Der bekehrte Paulus. Der Zöllner hat nichts vor Gott vorzuweisen und traut Gott dennoch zu, dass er ihn annimmt, trotz seiner Sünden. Und der Zöllner kann von Gott gerechtfertigt nach Hause gehen. Der Pharisäer dagegen nicht. Einer, der die Gebote Gottes sämtlich gehalten hat und noch viel mehr, wird für gottlos erklärt. Und ein Gottloser gilt als der Gerechte. Das ist schön krass und ganz schön auf die Spitze getrieben. Jesus will seine Zuhörer hellhörig machen und die Zuhörer konnten es kaum fassen, was sie sich da anhören mussten. Okay, das hätte ja noch angehen können, dass Jesus ihnen rät, sich ein wenig mit ihrer Überheblichkeit und Selbstzufriedenheit zurückzuhalten, nur weil andere vielleicht seltener fasten oder weniger opfern. Aber der Vergleich mit so einem verhassten Zöllner, das ging nun doch zu weit. Ausgerechnet so einer wird ihnen als Vorbild hingestellt. Unmöglich. Das passt überhaupt nicht zu dem Maßstab der Pharisäer. Und der war ganz klar so, man wird gerecht, wenn man alles richtig gemacht hat und nach den Geboten Gottes gehandelt. Dann wird man gerecht, sonst nicht. Wenn man regelmäßig die Bibel liest, wenn man seine stille Zeit hat und seinen Dauerauftrag an die Mission oder an ein Hilfswerk in Gang hält, na, das ist schon gut. Das ist in Ordnung. Aber Jesus erzählt diese Beißgeschichte nun mal mit den beiden sehr prägnanten Personen, weil er damit etwas ganz Wichtiges deutlich machen will. Und offenbar ist es ja von Jesus schon auch so gewollt, dass wir mehr zum Zöllner tendieren. Und Jesus sagt ja nicht, dass das alles nicht schlimm ist, was der Zöllner gemacht hat. Das war sogar richtig schlimm. Und das, was der Pharisäer vor seinem Gang in den Tempel gemacht hat, war richtig gut. Aber der Pharisäer übersieht völlig, wie sehr er dennoch trotz seiner tollen religiösen Leistung auf Gottes Gnade angewiesen bleibt. Alles, was er gemacht hat, war gut. Und das sollte er weiter so machen. Aber das macht ihn nicht gerecht vor Gott. Jesus erzählt die Szene wirklich krass. So krass, dass seine Zuhörer nicht überhören können, dass der Platz des Zöllners hinten nicht irgendwie eine Rangstufe tiefer ist als der Platz des Pharisäers vorne. Der Platz des Zöllners ist der Platz, an dem der Mensch steht, der Vergebung braucht. Und wir, wo stehen wir jetzt? Oder wohin sollen wir uns stellen? Wir sind bis jetzt eher Zuschauer des Geschehens gewesen. Aber wir hören von Jesus die Geschichte, weil wir unseren Platz mittendrin haben. Und wir können ziemlich deutlich sehen, da, wo Menschen Gott unter die Augen treten, wo sie zu Jesus kommen, wo sie bei ihm unter dem Kreuz stehen, da erkennt er sie und lässt sie in ihren Herzen erfahren und wissen, wer sie sind. Dass wir Menschen Sünder sind, für die er sein Leben gibt. Sünder, deren Schuld er auf sich genommen hat und immer wieder auf sich nimmt. Am Kreuz trägt Christus die Schuld eines Pharisäers und die Schuld eines Zöllners und die Schuld eines jeden Menschen, der erkennt, dass es Schuld in seinem Leben gibt und er auf Gnade angewiesen ist. Das ist unser Platz. Da sollten wir uns hinstellen. Jetzt wissen wir auch etwas genauer, warum wir es wieder Zöllner machen sollen. Dass wir uns unter die Gnade Gottes stellen sollen. Dass es nirgendwo anders besser um uns stehen könnte. Das ist nicht unbedingt leicht, denn das setzt voraus, dass wir unsere eigenen Grenzen erkennen. Dass wir erkennen, dass wir Gott dennoch nicht gerecht werden können. Wir können Gott nicht gerecht werden, auch wenn wir uns noch so sehr darum bemühen. Und wenn wir es wie der Pharisäer versuchen, würde es uns wahrscheinlich doch eher nicht gelingen. Aber wenn wir das sogar schaffen würden, nach den Geboten Gottes zu leben und nach der Bergpredigt Jesu und den Liebesgeboten und allem, was Gott uns in der Bibel sagt, dann würde uns das dennoch nie gerecht vor Gott machen, höchstens selbstgerecht. Und wohin das führen kann, sieht man ja bei dem Pharisäer da vorne. Das müssen wir uns eingestehen und das müssen wir vor Gott eingestehen. Wenn es um Gottes Gnade geht, kommt es auf unser Leben nicht an. Und das ist wirklich Gnade, dass es nicht auf uns ankommt. Auf das, was wir vorzuweisen haben. Da können wir nur staunen und unendlich dankbar sein, dass Gott so gnädig ist. Und wenn man sich dann wirklich wie der Zöllner unter die Gnade Gottes stellt, wie geht's dann weiter? Dann lebt man als Mensch, der Gottes Gnade erlebt hat, anders weiter. Christen sind nicht besser, sie sind anders. Als der Zöllner gerechtfertigt nach Hause ging, da kann er sich doch nicht eine Stunde später wieder in seine Zollstation gesetzt haben und weiter die Leute ausgebeutet haben. Das ist nicht denkbar. Das wird er vermutlich auch gar nicht mehr gewollt haben. Von seinem Kollegen Zachäus in Jericho wird erzählt, dass er die Hälfte seines Vermögens an Arme gegeben hat und alles unrechtmäßig Eingenommene in vierfacher Höhe zurückgegeben hat. So lebt ein Mensch, der die Gnade Gottes verändert hat. Den die Gnade Gottes verändert hat. Er tut viel Gutes und versucht, früheres Unrecht auszugleichen. Aber er will nicht mehr damit vor Gott gerecht werden. Und er ist so von Gottes Gnade erfüllt, dass ihm auch völlig egal ist, wie er im Vergleich zu anderen dasteht. Also das wäre es ja noch, wenn der Zöllner vor Gott triumphieren würde. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer da vorne. Vergleichen gilt nicht. Auch nicht, dass ja keiner in der Lage ist, alle Gebote Gottes zu halten oder nach der Bergpredigt zu leben. Nein, vergleichen gilt nicht, sondern die Gnade Gottes gilt. Nur auf die Gnade Gottes kommt es an, dass wir davon erfüllt werden in unserem Leben. Was gilt 2020? Wo ist unser Platz? Jesus Christus bietet an, dass jeder, der sich ihm anvertraut und der seine Schuld bereut, Vergebung erfährt, für immer und ewig. Der Glaube an Jesus bietet Neuanfang an, egal was man getan hat. Gott lässt Paulus feststellen, wenn sich jemand Christus angeschlossen hat, dann entsteht in ihm eine neue Persönlichkeit. Er hat das Alte abstreifen können. Etwas ganz Neues hat in ihm begonnen. Dies Angebot bietet keine andere Religion. Christen werden dadurch nicht sündlos. Aber die Gnade Gottes lässt neues Leben entstehen und sich ausbreiten. Und sie ist ansteckend und heilsam. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du kamst in unsere Welt. Du hast unsere Schuld auf dich genommen. Du hast auf Golgatha das vollbracht, was kein Mensch vollbringen kann. Versöhnung, Vergebung für jetzt und für immer. Wir danken dir dafür. Lass uns diese Botschaft nicht selbstverständlich nehmen. Lass uns diese Botschaft beherzigen, uns vor dir öffnen und mit dir leben. Tag für Tag. Danke für deine Vergebung. Amen.